Ihr Lieben, erlaubt mir, dass ich einige Vorbemerkungen mache und nehmt etwas Rücksicht auf meine Stimme. Ich habe gestern nicht mit meiner Frau rumgeschrien, sondern ich weiß nicht, da hat sich irgendwas auf meine Stimmbänder gelegt. Einige Vorbemerkungen zur Situation des Volkes Israel. Das Volk Israel ist, so wissen Bibelleser, im zweiten Buch Mose ja aus Ägypten herausgeführt worden. Von der Knechtschaft, von der Gefangenschaft bei den Ägyptern hin mit dem Ziel, das Land Kanaan einzunehmen. Und wir lesen dann im zweiten Buch Mose Kapitel 20, dass Gott einen Bund mit seinem Volk macht. Das sind die 10 Gebote dort am Sinai. Und ja, es kommt zu einem Bundesschluss mit seinem Volk. Danach folgt die Gesetzgebung. Das können wir im dritten Buch Mose nachlesen. Und wir lesen dann zum Beispiel auch im vierten Buch Mose, dass es eine Volkszählung gab, die erste Volkszählung, die uns berichtet wird. Ganz interessant, da wurde nämlich entschieden, wer gehört zu welchem Stamm und wer gehört nicht zum Volk Gottes dazu. Das ist ganz wichtig, weil in der Zukunft dann nämlich, wenn sie in Kanaan sein sollten, nach einem entsprechenden Verteilschlüssel an die entsprechenden Stämme und Familien ja entsprechend Land verteilt wurde. Also die Frage, wer gehört dazu, wer bin ich eigentlich? Sie haben erfahren, dass es wichtig ist, in Ordnung zu ziehen, durch die Wüste zu ziehen. Es ist genau aufgeschlüsselt, welcher Stamm vorne geht und welcher Stamm hinten geht. Sie haben erfahren, wie Gott mit ihnen ist und dass er bei ihnen ist, in der Wolkensäule und in der Feuersäule. Die Stiftshütte wurde eingerichtet, im zweiten Buch Mose wird uns davon berichtet, wo Gott selber gesagt hat, ich will bei euch sein und ihr könnt, ich möchte mit euch Gemeinschaft haben. Und über dem allen steht die Verheißung im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, ich will euch ein Land geben, in dem Milch und Honig fließen. Und im Grunde genommen ist das der metaphorische Ausdruck für Überfluss, göttliche Versorgung, gutes Leben und eine Gemeinschaft mit Gott. Und sie sind ein Volk von Nomaden und von Hirten. Außer ein paar kleinen Scharmützeln um einige Wasserstellen oder Weidegründe gab es eigentlich wenig Kriegserfahrung. Und deshalb ist es gut, wenn uns gesagt wird, dort im Kapitel, im dritten, vierten Buch Mose Kapitel 13, dass Gott selber zu Mose sagt, ich möchte, dass ihr Kundschafter in dieses Land seht und ihr eine Sachstandsanalyse macht über das, was euch erwarten wird. Vielleicht kannst du mal jetzt die erste Folie bringen. Ja, genau. Wie wir gute Entscheidungen treffen. Also, das Land ist gut. Wirklich, Gott hat nicht gelogen, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Und wir lesen dann weiter im vierten Buch Mose, in Kapitel 13. Allerdings ist das Volk, das dort wohnt, stark und seine Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Söhne Anaks gesehen. Im Negev wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hethiter, Jebusiter und Amoriter, am Meer und in der Jordanebene die Kanaaniter. Kaleb beschwichtigte das Volk, das über Mose aufgebracht war und sagte, wir werden hinaufziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir können es sehr wohl erobern. Aber die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht. Das Volk im Land ist stärker als wir. Und sie verbreiteten ein Gerücht unter den Israeliten über das Land, das sie erkundet hatten. Dieses Land verschlingt seine Bewohner und sagten sie, alle Leute, die wir gesehen haben, sie sind sehr groß. Besonders die Nachkommen Anaks, die Gewaltigen. Ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor und so haben sie auch uns gesehen. Da fing die ganze Volksgemeinschaft an, laut zu schreien und sie weinten die ganze Nacht. Alle Israeliten beklagten sich über Mose und Aaron und die ganze Menge sagte zu ihnen, wären wir doch im Land Ägypten gestorben oder hier in der Wüste. Wozu bringt uns Jahwe in dieses Land? Sollen wir jetzt im Kampf umkommen? Sollen unsere Frauen und unsere kleinen Kinder zur Beute werden? Wäre es nicht besser für uns, nach Ägypten zurückzukehren? Schon sagten einige zueinander, lasst uns einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da warfen sich Mose und Aaron vor den Augen der ganzen Versammlung Israel nieder und das Gesicht auf dem Boden. Doch Josua und Kaleb von den Kundschaftern rissen entsetzt ihre Obergewänder ein und sagten der ganzen Menge Israels, das Land, das wir erkundet haben, ist sehr, sehr gut. Wenn Jahwe gefallen an uns hat, wird er uns in dieses Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Lehnt euch doch nicht gegen ihn auf. Und habt doch keine Angst vor dem Volk dieses Landes. Wir werden sie verschlingen wie Brot, denn ihr Schutz ist von ihnen gewichen und Jahwe ist mit uns. Fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Und die ganze Gemeinde sagte, dass man sie steinigen solle. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor dem Zelt der Begegnung allen Söhnen Israel. Und im Eingangstext haben wir gelesen und gehört, dass es 12 Kundschafter gab. Nicht irgendwelche Leute, die unerfahren waren, so gehe ich mal davon aus, denn es waren Oberste, es waren Führer in den Stämmen. Und es sollte das ganze Volk Gottes, sollte sozusagen mitbestimmen und Anteil haben an den Entschlüssen, die sie treffen. Man nennt das Neudeutsch Partizipation. Ja, das ist also wirklich so, dass alle informiert sind und nicht nur einige wenige irgendwelche erlauchten Entscheidungen treffen, sondern wirklich diese Führer in dieses Land geschickt werden. Sie hatten einen klaren Auftrag. Sie sollten nicht nur die Stärken, sondern auch die Schwächen des Projektes offenlegen. Also nicht nur da, wo es gut ist, sondern schaut euch das genau an, sagt Mose, ob die Städte befestigt sind oder ob sie offen sind. Was sind das für Menschen? Was sind das für Dinge, mit denen wir es zu tun bekommen? Ich denke mir, das ist wichtig, wenn wir Projekte angehen in unserem persönlichen Leben, aber auch in Gemeinden, in Kreisen, dass wir einfach mal eine Sachstandsanalyse machen, dass wir uns einfach mal informieren, dass wir einen Plan machen, wie könnte es aufgehen. Vielleicht machst du einmal weiter, noch eine weiter. Genau, Stärken und Schwächen des Projekts offenlegen. Und im Grunde genommen schickt Mose diese 12 Kundschafter mit dieser Botschaft in das Land, fasst Mut, seid also mutige Leute. Und die Erkundungsroute wird genau vorgeschrieben, wo sie langgehen sollten. Sie sollten also auch wirklich nichts auslassen. Dass wir uns auf Projekte vorbereiten, ist das eine. Aber wir denken manchmal auch, oder es gibt Menschen, die sollen sich lieber vom Geist Gottes leiten lassen und die nehmen das als Ausrede, sich in Faulheit in den Sessel zu setzen und sich keine Gedanken über manche Dinge zu machen. Also das wäre jetzt, wenn ich es ummünze in unsere heutige Zeit, dass ich heute Morgen aufgestanden wäre und gesagt hat, ach, worüber kann ich denn heute Morgen mal sprechen? Das wäre jetzt Geistesleitung im schlechtesten Sinne. Ich denke mir, dass wir alle einen Anspruch darauf haben, dass das, was man sagt, dass das, was man plant, dass gar auch geistliche Projekte in der Sache gut vorbereitet sind. Zumindest schadet es nichts der Geistesleitung, die dann trotzdem da sein sollte und da sein könnte. Geistesleitung ist also keine Entschuldigung für Faulheit in meinem Leben. Ja. Und das Ganze muss man im Grunde genommen sehen, dass die Kundschafter dann zurückgekommen sind und sich die Frage stellen, was haben sie denn da berichtet? Worüber haben sie denn erzählt? Ja, es ist ein tolles Land. Wirklich. Haben auch Beweise mitgebracht. Und dann haben auch gesagt, und dann gibt es auch Probleme. Und dann kommt die Einschätzung der 12 Kundschafter. 10 davon sagen, das schaffen wir nicht. Und 2 sagen, lasst uns Mut fassen. Gott ist mit uns. Wie ist das, wenn wir Projekte planen, wenn wir Projekte angehen? Sind wir Kundschafter, wenn wir das der Gemeinde, einem Kreis vorstellen, sind wir Kundschafter oder verknüpft sich damit direkt auch eine Botschaft? Das war ja gar nicht Ihr Auftrag, ein Botschafter zu sein, eine Einschätzung der Gefahr zu geben, sondern es war im Grunde genommen nur Ihre Aufgabe, Bericht zu erstatten über die Tatsachen, die vorliegen. Weil 12 Männer sehen das Gleiche, 12 Männer machen die gleiche Erfahrung, aber sie kommen zu unterschiedlichen Einschätzungen und Ergebnissen. Kennen wir das auch aus unserem Leben? Ja. Du kommst nach Hause und sagst, Frau, dieses Auto müssen wir unbedingt haben. Und die Frau fragt, welche Farbe? Und du kommst zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ja. Und so kann es uns auch manchmal in Gemeindestrukturen, in geistlichen Dingen geben, dass wir alle dasselbe sehen und doch daneben liegen. Vielleicht machst du mal eine Folie weiter. Also das ist der Helga aus besseren Tagen. Ja, okay. Das aber vielleicht im privateren Kreis. Was ich sagen will, ihr habt hier morgens in eurer Gemeinde, und ich bin selber Zeuge davon, ganz tolle Musiker, die zusammenspielen und Musik machen. Mit Gitarre, mit Schlagzeug, mit Klavier. Und ich bin immer total begeistert. Aber manch einer von euch, der vielleicht geübte Sinne hat, der wird sagen, na, da war die Stimmlage nicht so korrekt und das Picking war auch nicht genau auf dem Punkt und der Griff war auch nicht ganz so gut, den er da eingefügt hat in diesem Lied. Mir fällt das nicht auf, weil ich kein Gitarrenspieler bin und kein Musiker bin. Ich erfreue mich daran. Aber die Spezialisten, die das jeden Tag machen, denen fällt sofort auf, irgendwas ist anders in diesem Lied, in diesem Musikstück. Dann gibt's da so einen schönen Auto-Innenraum, den ich euch gezeigt habe. Stellt euch vor, ihr seid an einem großen Parkplatz, einem Supermarkt, und ihr kommt mit den Einkäufen zu eurem Auto. Wie gewohnt steigt ihr auf der linken Seite ein. Du sitzt da drin und denkst, irgendwas ist anders. Ja? Das ist durch die Gewöhnung geübte Sinne. Und wir saßen gestern Abend noch zusammen, meine Frau und ich, bei einem befreundeten Ehepaar. Und wir haben darüber gesprochen, wie das ist, wenn unsere Kinder alleine, unsere großen Kinder alleine zu Hause sind und gekocht haben. Und meine Frau sagt, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich sehe sofort, wo mein Kind gekocht hat, auch wenn es sauber gemacht hat. Und wenn ich den Vorratsschrank aufmache, weiß ich auch, was gekocht wurde. Das ist durch die Gewöhnung geübte Sinne, weil sie genau weiß, das steht immer so und so weiter. Und ich weiß genau, im Schrank ist da hinten immer das Päckchen Nudeln. Oder was weiß ich auch immer. Und ich denke mir, so ist das auch bei den Kundschaftern gewesen. Es sind Menschen gewesen, die zum Teil nicht geübte Sinne hatten. Sie waren zwar Fürsten und Anführer, aber sie hatten keinen geistlichen Blick und keine geistliche Einschätzung über die Tatsachen, die sie dort gesehen haben. Ja? Wenn ein Architekt ein Haus baut, wir sind in der tollen Lage gewesen, das mal zu tun. Wir konnten uns das nicht vorstellen, wie dieses Haus aussieht. Ja, du bekommst da so eine 3D-Zeichnung oder so, aber wie sieht so ein Ding aus? Der Architekt hat da einen ganz anderen Blick drauf gehabt. Und so ist es wichtig, dass wir in unseren Gemeinden, dass wir in unserem Leben, in unserem persönlichen Leben, dass wir einen Blick haben für das, was uns Gott schenken möchte, einen geistlichen Blick, auch wenn die Realität und die Probleme vielleicht im Moment viel größer erscheinen. Das ist ja im Grunde genommen der Spannungsbogen hier, dass wir eine Verheißung haben für unser Leben, dass wir eine Verheißung haben in der Bibel und dass die Realität manchmal ganz anders aussieht. Und diesen Spannungsbogen, den muss man ein Stück weit aushalten und darauf vertrauen, dass Gott den irgendwann auflöst. Ich war am Donnerstagabend noch in einer Teams-Konferenz, in einer Fortbildung. Da haben wir 1,5 Stunden lang über den Psalm 89 gesprochen. Und im Psalm 89 sagt der Psalmist, dass Gott einen Bund mit David geschlossen hat. Über viele Verse, das ist übrigens der drittlängste Psalm, den es in der Bibel gibt, Psalm 89, über viele Verse lobt er die Treue Gottes und die Güte Gottes und dass Gott mit David einen Bund geschlossen hat. Und dann in Vers 40 zeigt er die Realität auf. Und dort steht dann, dass die Krone Davids im Staub liegt und zertreten wird. Und dass das Schwert des Königs stumpf geworden ist und dass die Widersacher sich erheben. Und er schließt ganz zum Schluss mit einem Lob auf Gott, mit einem Lob Gottes. Und wir sehen den ganzen Spannungsbogen, dass der Psalmist sagen will, da ist ein Bund, den hat Gott mit David geschlossen. Und wir wissen, Gott ist treu. Aber wo ist diese Verheißung hingekommen? Ich bin ja in einer ganz anderen Realität. Und Paulus löst es dann später in Apostelgeschichte 13 auf, dass er in einer Synagoge steht und predigt und sagt, dass David gestorben ist und zu seinen Vätern versammelt wurde und die Verwesung gesehen hat. Das sagt er seinen Zuhörern. Aber, sagt er, Gott hat verheißen, die Krone Davids wieder aufzuheben und den Bund nicht hinfallen zu lassen, sondern sagt, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt, der gestorben ist, der ist auferstanden, der hat die Verwesung nicht gesehen. Und deshalb knüpft Gott jetzt in diesem Jesus Christus, der auferstanden ist, wieder an den Bund, den Gott mit David geschlossen hat. Also, wir sollen nicht nur auf Tatsachen gucken, die sind gut und richtig, sondern wir sollen auch auf die Verheißungen Gottes schauen in unserem Leben. Und ganz problematisch wird das noch, vielleicht kannst du einmal weitermachen. Genau, ganz problematisch wird das noch, wenn wir Kundschafter sind oder wenn wir Multiplikationsfaktoren sind in einer Gemeinde, in einem Hauskreis, in einem Jugendkreis, wo auch immer. Ja? Dann gilt es als Leiter wirklich auch da, dieses Spannungsfeld aufzulösen und darauf zu vertrauen und zu glauben, was Gott in unserem Leben möchte und was Gott will. Wir müssen sagen, wie zum Beispiel in Philipper 4, Vers 8, dass wir eine auf Gott ausgerichtete Denkweise haben, dass wir wirklich auf Gott zugehen, dass wir mit Gott leben und dass wir gute Entscheidungen treffen. Dass wir zum Beispiel sagen, ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und was gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewunderswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. In Epheser 4 wird uns gesagt, meine Worte haben Wirkung. Lasst kein hässliches Wort über eure Lippen kommen, sondern habt da, wo es nötig ist, ein gutes Wort, das weiterhilft und allen wohltut. Oder in Epheser 4, Vers 19 heißt es weiter, dass wir geistliche Lieder und Psalmen zueinander singen sollen, dass wir also einen guten geistlichen Umgang miteinander pflegen und uns einander Hoffnung und Mut machen in unserem Leben, ganz besonders da, wo wir Herausforderungen spüren. Und das hilft weiter. Aber wir haben... Aber wir sehen, dass das bei den Kundschaftern nicht so ist. Mach mal eine Folie weiter. Genau. Vielleicht wäre das mal eine Aufgabe für die nächste Woche für euch. Wo gibt es Verheißungen in eurem Leben, biblische Verheißungen? Und was hindert euch daran, dass ihr diese Verheißung erlangt? Lest doch mal unter diesem Aspekt einfach die Bibel. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe zwei Beispiele angeführt. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich habe euch das fett markiert, was die Verheißung ist. Und du bist nur ein Gebet weit weg von der Verheißung Gottes in deinem Leben. Weiter. Wir sind dafür geschaffen, wir Menschen, zu guten Werken, dass wir darin wandeln sollen. Das ist die Verheißung, die wir haben. Was könnte da hinderlich sein oder wie kann diese Verheißung in meinem Leben Raum gewinnen? Wie kann das Wirklichkeit werden? Und da gibt es zig andere Dinge, die man anfügen könnte. So wie jeder von euch eine Gnadengabe empfangen hat, 1. Petrus 3, so diene er damit als ein guter Haushalter Gottes. Wow, was für eine Verheißung. Du bist nicht nutzlos, sondern du hast etwas von Gott empfangen und kannst damit dienen, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Gemeinde, in deinem Hauskreis, wo auch immer. Welche Gabe hat dir Gott gegeben? Und Paulus sagt zu Timotheus, entfache die Gnadengabe in dir. Wie geht das eigentlich, eine Gnadengabe in sich entfachen? Das ist doch mal eine spannende Frage, ja? Um diesen Spannungsbogen aufzulösen in unserem Leben, dass es da eine Verheißung gibt, aber die Realität in meinem Leben vielleicht ganz anders aussieht. Und ganz interessant wird das, wenn wir jetzt dahin kommen, dass wir eine Gemeindeversammlung haben und uns die Frage stellen, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen in unserer Gemeinde? Wie kann das gehen? Wie sollte das gehen? Also so, wie wir das gelesen haben, auf gar keinen Fall. Das fängt an mit einer Einschätzung über ein böses Gerücht und vieles andere mehr, bis dahin, dass sogar Steine aufgehoben oder Gedanke kommt, Gewalt anzuwenden und man sagt, steinigt sie. Machen wir die nächste Folie. Geistesleitung ist keine Entschuldigung für Faulheit. Machen wir noch weiter. Gottes Verheißung ist auch nicht abhängig von deiner Situation, in der du gerade bist. Und Gott braucht auch keine günstigen Umstände, um seine Verheißungen in deinem Leben wahr werden zu lassen. Es gibt die unmöglichsten Dinge, wo Gott wirklich Dinge tut, in schwierigen Situationen eingreift und ein Wunder tut und die Verheißung Gottes in Erfüllung geht. Und mach noch eins weiter. Genau. Und für den nächsten Schritt braucht es Mut. Kannst einmal weitermachen noch in der Folie. Wie wir gute Entscheidungen treffen. Was ist unser Selbstbild von uns? Und was ist das Fremdbild, das andere von uns haben? Das ist ja auch so interessant, dass sie ein Selbstbildnis von sich haben, die Kundschafter, und sagen, ihnen gegenüber kamen wir uns wie Heuschrecken vor. Und so haben sie uns auch angesehen. Und 40 Jahre später, als sie Jericho einnehmen und die Kundschafter bei der Hure Rahab sind, hat Rahab dann eine ganz andere Geschichte zu erzählen. Da sagt die, denn wir haben gehört, dass Jahwe das Wasser zum Schilfmeer vor euch ausgetrocknet hat, als ihr aus Ägypten zogt. Als wir das hörten, haben wir allen Mut verloren. Keiner von uns wagt es noch, gegen euch zu kämpfen. Ja, euer Gott, Jahwe, er ist Gott im Himmel, oben und auf Erden. Eine ganz andere Einschätzung der Lage. Ja? Das ist das Fremdbild, das sie über das Volk Israel hatten. Die Frage ist, welches Bild zählt denn jetzt? Was ist denn jetzt richtig? Ich würde sagen, keins von beiden. Ich denke mir, es ist weniger genauso schlecht, es ist kein guter Rat, dass wir nur auf unsere eigene Stimme hören und wie wir uns selber einschätzen, gut oder schlecht. Und wir haben es auch nicht nötig, dass andere Menschen uns auf die Schulter klopfen und uns loben oder entsprechend den Daumen nach unten machen. Die Frage ist, was in der täglichen Bibellese und im Gebet mit Gott, Gott über mich sagt. Das ist das wirklich Entscheidende. Und ich möchte euch Mut machen, an diesen Stellen sozusagen euch nicht abhängig zu machen von einem Selbstbildnis oder von einem Fremdbild, sondern lasst euch doch reflektieren am Wort Gottes und seinen Zusagen, die Gott für euer Leben hat. Und auch an den Korrekturstellen, wo Gott sagt, na, an der Stelle könntest du vielleicht noch ein bisschen mehr zulegen oder auch abnehmen. Und ich denke, das sind die wirklich entscheidenden und wichtigen Dinge. Und das macht uns stark in einer Gesellschaft, die oft ganz genau weiß, wie wir zu sein haben, in einer Gesellschaft, die uns ganz sehr oft sagt, wie wir zu leben haben und was gut und was richtig ist. Das macht auch unsere Kinder stark in der Schule oder im Kindergarten, wenn wir ihnen beibringen und ihnen sagen, du bist eine von Gott geliebte Kreatur und Gott ist bei dir und macht dich stark in deinem Leben. Die nächste Folie. Eine folgenreiche Gemeindeversammlung oder 6 Schritte zum Abgrund. Der Dialog in einer Gruppe hat oft eine eigene Dynamik und die Verständigung unter uns braucht oft Interaktion. Und das kann man lernen, wie man eine Gruppe führt, wie man Gespräche führt, wie man mit Menschen umgeht. Das kann man lernen. Es braucht ein Stück weit Talent, eine Gnadengabe und Geistesleitung, aber es hilft auch, schadet auch nichts, wenn man vielleicht dazu mal ein Buch liest oder sich vorher Gedanken gemacht, was könnte man in so einer Gruppe besprechen? Nächste Folie. Eine Gemeindeversammlung verdient immer die beste Moderation. Immer. Sonst geht der Schuss nach hinten los. Denn nicht immer ist es so, dass in einer Gemeindeversammlung oder in einer Größengruppe, dass alle immer sofort einer Meinung sind. Wir leben ja auch vom Diskurs, dass wir aufstehen und sagen, ich habe da noch eine ganz andere Sicht auf die Dinge und so weiter. Das ist ja durchaus bereichert, aber es braucht Regeln, wie wir miteinander umgehen und wie wir miteinander sprechen. Sonst geht das genauso aus, wie ich euch im zweiten Teil gelesen habe. Mach mal einmal noch, ja? Wir müssen darauf achten, zum Beispiel, dass alle beteiligt werden oder alle, die es betrifft, beteiligt werden. Wissen alle das Gleiche? Welche Regeln wollen wir denn haben, wenn wir miteinander reden? Ist es korrekt, wenn da jemand aufsteht und sagt, einige andere sind auch der Meinung und ich bin jetzt hier der Klassensprecher für alle anderen? Wer auch immer das ist? Oder kann man auch mal Meinungen stehen lassen? Oder muss man dann aufstehen und sagen, also das finde ich nicht gut, was der Hans Wilhelm da gerade gesagt hat, das ist totaler Quatsch. Sowas sollte man gar nicht aufkommen lassen, so eine Gesprächsatmosphäre. Und ich denke mir, dass es gut ist, wenn man sich im Vorhinein darüber Gedanken macht, wer macht das oder wer ist der Moderator in der Gruppe, wer ist der Moderator in unseren Gemeindeversammlungen, da wo Entscheidungen getroffen werden und wer, unter welchen Rahmenbedingungen sollte das gemacht werden. Ich erzähle euch ein Beispiel aus meiner Gemeinde, das ist schon einige, ja man kann jetzt fast sagen, Jahrzehnte her. In unserem Gemeindehaus ist, wenn man unten reinkam, als wir es gekauft hatten, war das so ein schöner 70er-Jahre-Stil. Also so kleine hellbraune Fliesen auf dem langen Flur, Eichenpaneele irgendwie so an der Wand, wie man das so auch gemacht hatte, so, aber nicht so echte Eichenpaneele, sondern so Kunststoffpaneele waren da so. Und das hatte einen wirklichen Schick der 70er Jahre. Und es entstand der Eindruck bei vielen in der Gemeinde, wir sollten da unten renovieren, in diesem Eingangsbereich, Garderobenbereich und auch dieses gesamte Raumkonzept, was da unten war, wir sollten es nochmal neu denken. Kann man es anders machen? Und es entstand die Idee, auch eine tragende Säule, die oben den großen Saal bei uns, den großen Versammlungssaal, ja wichtig ist für diesen Versammlungssaal, diese tragende Säule zu entfernen, weil die Sichtachsen dann unten in dem unteren Raum einfach besser sind. Also nicht nur ein bisschen Tapete rauf, runter, sondern wirklich ein ganz neues Raumkonzept. Und es gab nicht nur Befürworter für dieses Projekt. Es gab viele Fragen, berechtigte Fragen. Und es gab auch, wie beim Volk Israel, Angst, kein Zutrauen. Die Frage der Finanzierung. Was soll das alles kosten? Haben wir das Geld? Nein, wir haben es nicht. Wir müssen es aufnehmen. Ja, aber. 1000 Fragen. Und jetzt machst du dazu, zu diesem Thema, eine Gemeindeversammlung. Ich weiß nicht, Ob ihr euch noch erinnert, Helge Bärbel? Ja. Und wir haben damals eine Entscheidung getroffen. Und ich bin so dankbar, dass es eine geistliche Entscheidung war, dass die Geldfrage zum Beispiel gar kein Thema war. Dass das nicht das Leitthema war in dieser Versammlung. Es war auch ein Thema, aber es war nicht das Leitthema. Und wir haben uns darüber ausgetauscht. Wir haben vorher Regeln gehabt, wie wir miteinander umgehen. Wir haben zum Beispiel Mikrofone verteilt, dass also nicht ungleiche Mittel zur Verfügung standen, dass der Kleine mit der dürren Stimme hinten in der Versammlung sich sozusagen benachteiligt fühlte. Und vieles andere mehr. Und wir sind nach einer Stunde zu dem Ergebnis gekommen, wir sollen umbauen. Und wir waren irgendwie mit vielen Fragezeichen da, wie soll das alles gehen? Aber wir hatten so einen innerlichen Eindruck, wir sollten das tun, wir sollten dieses Projekt genauso angehen. Und für mich als damaligen Kassierer, der ich also die Gemeinde da ja in dem Punkt unterstützen durfte, ich habe dann gedacht, meine Güte, jetzt muss man einen Kredit besorgen für 250.000 Euro, die diese Umbaumaßnahme kosten soll. Und ich bin so dankbar, dass ich jetzt später an mein Postfach gegangen bin. Weil ich bin nach der Versammlung an mein Postfach gegangen, dann gemeint, habe den rausgeholt, bin nach Hause gefahren und dann mache ich einen Brief auf und da steht drin, ich spende für den Umbau der Gemeinde 150.000 Euro. Und ich bin so dankbar gewesen, dass Gott die Frage der Finanzen nicht in unserem Mittelpunkt gestellt hat. Oder dass ich diesen Brief erst später aufgemacht habe, dass ich da nicht sagen konnte, musste, durfte, naja, wir haben 150.000 Euro, hau raus den Kram, ist ja sowieso vorhanden. Das war kein Symptom oder das war keine Leitlinie für uns, 150.000 Euro in der Hand zu haben. Und ich kann sagen, dass dieser Spender in unserer Gemeinde nicht ein einziges Wort zum Thema Geld oder zum Thema Ausstattung der unteren Räumlichkeiten gesagt hat. Solche Spender soll es ja auch geben, die sagen, ich spende, aber nur wenn die Fliesen großformatig und weiß sind und weiß ich nicht, und die Küche von der und der Marke ist. Nicht ein einziges Wort, nicht ein einziges Wort. Gott gegeben und wir haben dort wunderschöne Räume kreiert, die dazu einladen, nach dem Gottesdienst ja zu verweilen, Hochzeiten zu feiern, auch Beerdigungscafés zu feiern, auch das haben wir da schon gemacht. Und es ist wunderschön, einfach in diesen Räumlichkeiten zu sein und dort Gemeinschaft zu haben. Einmal eine Folie weiter. Wie wir gute Entscheidungen treffen. Die Sicht der Kundschafter war am Anfang begrenzt. Sie sind uns zu stark. Sie haben nicht mit den Möglichkeiten Gottes gerechnet. Zweite Folie. Sie entwickelten ein böses Gerücht. Also das ist schwierig, wenn wir dann untereinander reden. Machen wir die nächste Folie. Und sozusagen dieses böse Gerücht auch noch weitergetragen wird. Ja, einer sagte zu dem anderen. Das ist der nächste Schritt. Wenn euch sowas mal begegnet, wie man stellt sich ja die Frage, wie kann man dem oder dieser Entwicklung entgegentreten? Einfach nicht mitmachen. An diesem dritten Schritt nicht mitmachen. Einer sagte zu dem anderen. Wir hören ja nur mal ein informelles Gespräch, ja? Vorsichtig. Das kann schnell ausarten. Und ich sage euch, die Bibel hat mehr Ermahnungen zum Thema Wort und Zunge zu bieten, als zum Thema Sexualität zum Beispiel. Was wir in unseren Gemeinden oft nach vorne bringen, ist oft die Frage, wie wir miteinander leben, auch in sexueller Hinsicht. Das ist so eine kleine Ausschnittgröße. Aber zum Thema Zunge hat die Bibel so viel zu sagen. Wir merken einfach, wie das ein Feuer ist, das einen ganzen Wald entzünden kann. Schritt 4. Der Blick zurück. Da verklärt sich die Vergangenheit. Wären wir nur in Ägypten geblieben. Ja, selbst die Wüste ist so toll gewesen. Das Manna vom Himmel und die schönen Quellen aus dem Felsen, diese schöne Wasserquelle aus dem Felsen. Und im Rückblick verklärt sich die Vergangenheit. Schritt 5. Lasst uns einen neuen Anführer wählen. Jetzt wird's schwierig. Manche denken ja, das ist die Lösung, wenn wir einen neuen Kanzler hätten. Oder wenn wir einen neuen amerikanischen Präsident hätten. Ich weiß nicht, welche Dinge sich dann lösen würden. Das Problem in der Rentenkasse wäre dann immer noch nicht gelöst. Und die Frage, wie wir unsere Gesundheit finanzieren, wäre auch nicht gelöst. Ich weiß nicht, wo die Lösung ist, keine Ahnung, aber ich habe da wenig Hoffnung, dass ein anderer Mensch dort an der Spitze, dass er das wirklich besser machen könnte. Und ich denke mir, das ist auch ein Irrglaube, wenn wir in einer Gemeinde sagen, wir brauchen neue Älteste oder wir brauchen einen neuen Hauskreisleiter oder so. Dadurch wird nichts besser, sondern ganz im Gegenteil. Gott hat Menschen eingesetzt, dass sie führen und leiten und das in Verantwortung vor ihm tun, weil sie Rechenschaft geben müssen über die Seelen der Gemeinde vor Gott, nicht vor uns, sondern vor Gott. Und Gott stellt sich zu seinen Leitern und zu seinen Führern. Wir sollten also vorsichtig sein, weil solche Gedanken in unserem Herzen aufwachsen. Die sind in aller Regel nicht göttlich. Gott stellt sich zu seinen Anführern. Und der nächste Schritt, man sollte sie steinigen. Also jetzt nicht die Anführer, sondern Kaleb und Josua, die vor die Gemeinde treten und diese Lawine an negativen Dingen nicht mehr aufhalten können. Die bringen sich ja ein, die zerreißen ihre Oberkleider. Hey, und die hatten keinen großen Packschrank voll, wo es noch rechts und links so Beulen gab, sondern das war oft das Einzige, was sie am Leib trugen. Das war das Einzige, was sie hatten. Mit so viel Engagement haben sie ihre Argumente vorgetragen. Sie zerrissen ihre Kleider und sie wiesen hin auf Gott, er wird mit uns sein. Und die Feinde, sie werden unser Brot sein. Wir werden sie aufessen. Habt doch Mut. Aber diese Lawine war nicht mehr aufzuhalten. Deshalb sage ich ja, wenn man in größeren Gruppen spricht, braucht es eine gute Moderation, damit diese Lawine gar nicht erst ins Laufen kommt. Es ist nicht so, dass man gegenläufige Argumente wegmoderieren soll. Darum geht's nicht. Sondern es geht darum, dass wir den Austausch, dass wir den Dialog miteinander gut gestalten und einen offenen Dialog haben und alle gehört werden. Und Gewalt, sei es im Wort oder auch in der Tat, dazu hat sich Gott noch nie gestellt. Steinigt sie. Das kann man ja auch verbal machen, ne? Dass man Argumente rausholen und die ganz unterste Schublade nimmt, wo man nochmal richtig ein paar schöne verbale Wackersteine hat, die man auf jemanden schleudern kann. Dazu stellt sich Gott nicht. Und es ist ja auch so gewesen, dass in dem Moment, der Kipppunkt in dieser Geschichte, wo genau der sechste Schritt eintritt, steinigt sie. Da erschien die Herrlichkeit Jahwes vor der ganzen Gemeinde. Und was dann folgt, das wissen wir alle, die wir in der Bibel lesen. Es sind 40 Jahre Wüstenwanderung und die Familien oder die Generation der 10 Kundschafter, die ungläubig waren und diese Revolte angezettelt haben, die haben das verheißene Land nicht erreicht. Die sind da nie angekommen. Die sind nämlich in der Wüste gestorben. Über Generationen hinweg sind sie dort gewandert, 40 Jahre, 2 Generationen, sind da übersprungen worden, sodass sie dann irgendwann ins gelobte Land, die neue Generation ins gelobte Land hineingekommen sind. Und soll ich euch was sagen? Als sie dann ins gelobte Land einmarschiert sind, in dieses verheißene Land, waren die Probleme noch genau wie vorher. Da lebten immer noch Amalekiter und Hethiter und Jebusiter. Die lebten da immer noch. Und die Enakskinder, die waren nicht kleiner geworden, sondern die waren noch genauso groß. Also warum Muss man sich solche Mühe machen, 40 Jahre lang in der Wüste herumwandern, um dann hinterher endlich das verheißene Land zu erreichen? Ich möchte uns Mut machen für unser Leben, dass wir die Verheißungen in unserem Gottes, in unserem Leben, dass wir diese Gottesverheißungen doch erfahren und dass wir versuchen, diesen Spannungsbogen zwischen Realität und Verheißung, dass wir den irgendwie versuchen aufzulösen oder darin wenigstens zu verharren und zu sagen, Gott, du bist ein treuer Gott, ich weiß, irgendwann wirst du mich auch da mal hinbringen, dass ich zu etwas tauge, dass ich zu etwas nutzlos, dass ich nicht nutzlos bin oder wie auch immer. Ich möchte uns Mut machen, dahingehend die Bibel zu untersuchen, wo Gott Verheißungen in unser Leben gegeben hat. Und ich möchte euch Mut machen, für euch als Gemeinde oder im Hauskreis, Seniorenkreis, wo auch immer, in den Familien, führt einen ordentlichen Dialog, versucht ordentlich miteinander zu sprechen, dass alle zu Wort kommen können und legt da, wo es notwendig ist, Regeln fest, wie man miteinander spricht, Dinge zu analysieren und vielleicht ein bisschen mit dem Kopf an solche Dinge heranzugehen, schadet nichts. Und dann schenkt Gott Gnade und Geistesleitung, dass solche Versammlungen, dass solche Gemeinschaften dann auch wirklich gelingen. Gott schenkt euch Segen dazu und ich hoffe, dass ihr dieses Konfliktpotenzial, das in jeder Beziehung ist, dass ihr das möglichst klein halten könnt und zu guten Lösungen kommt. Gott segne euch. Amen.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Olaf, für diese praktische Anleitung. Wir können auf jeden Fall heute Nachmittag nochmal in den Bibeltext gehen und versuchen, uns das zu vergegenwärtigen und vielleicht mal direkt die Problembereiche oder die Entscheidungsbereiche in unserem Leben anschauen.